Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel und passend zum strahlenden Frühlingswetter beginnen wir heute mit einer Liebeserklärung und zwar an Vincent van Gogh.
Ja, mehr als Liebe, ne? Das ist Verehrung oder Hommage oder was auch immer. Das hat mich beeindruckt, ne? Seine Bilder, sein Leben auch, aber vor allem die Bilder, ne?
Das sagt der Künstler Anselm Kiefer über den Künstler Vincent van Gogh, der für Kiefer schon früh ein Vorbild war. Jetzt, kurz vor Kiefers 80. Geburtstag, darf er seine Werke direkt neben denen von van Gogh zeigen, in einer großen Ausstellung in Amsterdam. Wir berichten gleich. Vorher aber geht es in die Zukunft, ins Jahr 2054. Eine Zukunft, in der wir Menschen unseren Planeten zugrunde gerichtet haben und uns daher aufmachen ins Weltall, auf der Suche nach anderen bewohnbaren Planeten, die wir kolonisieren könnten. In dieser düsteren Zukunft spielt der neue Film des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho. Bekannt ist er vor allem für seinen letzten Film Parasite, mit dem er vor ein paar Jahren sämtliche Filmpreise gewonnen hat. Der neue Film von Bong Joon-ho heißt Mickey 17. Er hatte auf der Berlinale Premiere und kommt heute hier in Deutschland in die Kinos. Filmkritikerin Katja Nikodemus hat ihn schon gesehen. Wie also erzählt dieser Film diese Expedition ins Weltall auf der Suche nach neuem Lebensraum?
Er erzählt sie als Geschichte eines traurigen Toren, kann man sagen, eines Abenteurers und Bruchpiloten. Und dieser Held Mickey, der wird ja auf diesem Raumschiff, kann man so sagen, als Arbeitssklave mitgeführt. Und er wird tatsächlich wie eine Art Inventar behandelt, das man sozusagen rücksichtslos ausbeuten kann. Also er wird bei schwierigen Reparaturen im Weltraum eingesetzt, an der Außenhaut des Raumschiffs. Er muss Viren und Giftgase im Labor einatmen als Versuchskaninchen. Und immer wieder kommt er dabei um. Und seine Gehirndaten sind aber auf einer Festplatte gespeichert und sein Körper, der wird dann nach dem Tod aus den organischen Abfällen des Raumschiffs neu zusammengesetzt und mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Und zu Beginn des Films gibt es dann eben schon Mickey in der 17. Version. Aber dann wird eben durch eine Panne, wird er zum 18. Mal ausgedruckt, während Mickey 17 noch da ist. Und das führt eben zu Komplikationen, denn diese Mickeys, die müssen ihre Doppelexistenz geheim halten. Und es kommt auch zu Verwicklungen mit Mickeys Freundin, die auf einmal zwei Partner hat. Also der Ton ist da auch schon tragikomisch in diesem Science-Fiction.
Die Hauptfigur Mickey wird gespielt von Robert Pattinson, aber vielleicht muss man auch eher sagen die Hauptfiguren, weil es gibt Mickey eben mehrmals, wie Sie gesagt haben. Wie gelingt Pattinson das, also diese Figur gleich mehrmals zu spielen?
Also Pattinson, der hat ja auch wirklich in den letzten Jahren mit einigen tollen Regieautoren gedreht, mit Robert Eggers, mit David Cronenberg, Christopher Nolan. Und hier in dem Film, da kann er nochmal auf ganz andere Weise zeigen, was für ein sensationeller Schauspieler er ist. Denn in der Rolle des geschundenen Mickey 17, da ist er berührend, so als malträtierte Kreatur, als ein Mensch, der eigentlich wie so ein Wegwerfwesen behandelt wird und immer neu ausgedruckt werden kann eben. Und als irrtümlich zusätzlich ausgedruckt Mickey 18 hat Pattinson nochmal andere Facetten. Diese Variante ist nämlich ein bisschen ungeduldiger und rebellischer und aggressiver, lässt sich nichts gefallen. Und es scheint eben, obwohl Replikant, auch ein anderes Bewusstsein da zu herrschen für die Einzigartigkeit sozusagen des Menschen. Und man schaut wirklich gebannt zu, wie Pattinson diese beiden Mickeys spielt, die eben auch in Interaktion treten, die sich in die Haare kriegen, aber die auch zusammenhalten müssen, weil einzeln haben sie keine Chance.
Bong Joon-ho hat schon sehr verschiedene Filme gedreht. Jetzt also dieser Science-Fiction-Film. Wie geht er um mit diesem Genre? Also interpretiert er den Science-Fiction-Film in irgendeiner Form nochmal neu oder hält er sich an das, was wir schon kennen?
Ich finde es absolut in erster Linie ein Bong Joon-ho-Film, weil er ist eben getragen von dem typisch humanistisch-sarkastischen Blick dieses Regisseurs. Und das betrifft übrigens auch seinen Blick auf die Wesen, die diesen fremden Planeten bevölkern. Die sehen nämlich aus wie eine Mischung aus gigantischen Kellerasseln und Tausendfüßlern. Also erst ekelt man sich, aber dann bekommen diese Wesen eine überraschende Wesenhaftigkeit und Tiefe und auch Humor. Und alle Filme von Bong Joon-ho sind ja soziale Versuchsanordnungen, kann man sagen. Und eben auch dieser Film jetzt. Wirklich sozusagen vom Commander bis in die kleinste Nebenfigur dieses Raumschiffs. Alle sind irgendwie komplexe Gestalten. Und letztlich geht es wirklich um die Befragung von Gruppenbeziehungen und Hierarchien. Und auch hier ist Bong Joon-ho wieder mal auf der Seite der vermeintlichen Verlierer.
Es geht in diesem Film um Kolonisierung, um Eroberung. Und man muss ja dazu sagen, es ist eine US-amerikanische Produktion. Und das wirkt mit Blick auf Donald Trump ja irgendwie doch alles erschreckend aktuell. Ist das ein politischer Film?
Auf jeden Fall auf eine sehr subtile Weise, muss man aber sagen. Und eigentlich auch vor allem in der Figur dieses skrupellosen narzisstischen Raumschiff-Commanders, der, wie sagen, der schwafelt hier von einer weißen Herrenrasse und ja, will eigentlich diese Außerirdischen, die ja irgendwie das andere sind, will damit Giftgas umbringen, ja. Und Mark Ruffalo spielt den eben auch und kopiert dabei die Diktion, die Sprechweise von Donald Trump auf sehr, sehr feine Weise. Und dessen Wiederwahl wird hier übrigens auch mit einem 3D-Drucker visionär vorweggenommen von dem Drehbuch. Ich glaube, dieser Science-Fiction ist der US-Politik von heute näher, als Bong Joon-ho das bei der Entstehung des Films ahnen konnte.
Filmkritikerin Katja Nikodemus über Mickey 17, der neue Film des Südkoreaners Bong Joon-ho, kommt heute hier in die Kinos. Vielen Dank. Anselm Kiefer und Vincent van Gogh, zwei berühmte Künstler, die auf den ersten Blick nicht viel gemein haben. Anselm Kiefer, geboren kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist bekannt für seine teils tonnenschweren, raumgreifenden Skulpturen, in denen er sich mit der deutschen Geschichte und deutschen Traumata befasst. Vincent van Gogh, geboren fast 100 Jahre vor Anselm Kiefer, gilt mit seinen Landschaftsbildern und Blumenstillleben als einer der Begründer der modernen Malerei. Und doch, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den beiden. Für den jungen Anselm Kiefer war van Gogh ein wichtiges Vorbild. Frühe Zeichnungen von Kiefer sehen denen von van Gogh erstaunlich ähnlich. Das zeigt eine große Anselm-Kiefer-Ausstellung, die jetzt kurz vor dem 80. Geburtstag des Künstlers in Amsterdam eröffnet. Und zwar in gleich zwei Museen. Im Van Gogh-Museum und im Stedelijk-Museum. Kerstin Schweighöfer hat nicht nur beide Ausstellungen gesehen, sondern auch den großen Star der Show höchstpersönlich.
Gut gelaunt präsentiert sich Anselm Kiefer den mehr als 100 Fotografen und Kameraleuten. Blitzlichtgewitter, wie bei einer Modeschau, findet er. Schau in die Kamera, fordert ihn seine PR-Mitarbeiterin auf. Ja, in welche denn, antwortet er. Der deutsche Künstler steht im lichtdurchfluteten Treppenhaus des Amsterdamer Stedelijk Museums, umgeben von seinem jüngsten Werk, das er speziell für diese Ausstellung geschaffen hat. Eine Installation aus halbkreisförmig aufgestellten Tafeln, fast 7 Meter hoch und 30 Meter lang, bedeckt mit Lehm, Farbe, Blattgold, Stroh, Holz und Stahl. Oben sind die Tafeln rundherum mit Frauenfiguren und griechischen Philosophen bemalt. Die untere Hälfte der Tafeln hat Kiefer mit Uniformen beklebt. Manchmal auch 3, 4 Uniformen übereinander. Man denkt an gefallene Soldaten, an Krieg, Tod, Zerstörung. Deshalb auch der Titel: Sag mir, wo die Blumen sind. Kiefer liebt dieses Antikriegslied.
Ja, das ist das Lied von der Marlene Dietrich, sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben. Das habe ich gehört, da war ich noch ganz klein. Ne? Und das ist so in mir drin, ne, das Lied. Das ist ein wunderbares Lied, das ist kitschig, aber das hat eine Frage kommt dann, aber wer wird je verstehen? Und da ist der Punkt von dem Lied, ne? Deswegen habe ich das jetzt gemacht, weil wir verstehen heute noch weniger als früher. Ne?
Die politische Weltlage findet er furchtbar. Der Ukraine-Krieg, der Konflikt mit den USA, die Zugewinne der AfD.
Und ich fühle mich da sehr bedroht, ja, muss ich sagen. Vor allen Dingen, es gibt ja kein Land mehr, wo man hinflüchten könnte. Ne?
Sag mir, wo die Blumen sind, ist auch der Titel dieser Doppelausstellung. Direktorin Emily Chordenker vom Van Gogh Museum hatte die Idee bereits 2019. Doch wegen Corona musste sie sich gedulden. Chordenker wollte erstmals den Einfluss Van Goghs auf Kiefer zeigen. Der Künstler war auch sehr angetan von der Idee, wollte aber mehr Platz. Da bin ich rüber zu den Nachbarn. Die hatten sofort Interesse. Und so haben wir erstmals eine Ausstellung gemeinsam konzipiert. Das Van Gogh Museum zeigt die lange Beziehung von Kiefer zu Van Gogh und das Stedelijk die von Kiefer zu den Niederlanden. In beiden Ausstellungen sind neue Arbeiten zu sehen.
Mit allem neuen Werk, die nooit gesehen ist.
Zum Beispiel die Sternennacht, die Sternennacht. Kiefer hat den niederländischen Titel des berühmten Van Gogh-Bildes beibehalten, wobei seine Sternennacht weitaus monumentaler ausgefallen ist und die Sterne bei ihm große Strohkreise am Himmel sind. Auch Landschaftsbilder wie die Krähen stehen unverkennbar im Zeichen von Van Gogh und dessen berühmten Kornfeldern. Erstmals sind Bild und Vorbild zusammen in einem Saal zu sehen. Schon als Kind hat Kiefer den Niederländer verehrt und regelrecht angebetet. Mit 17 gewann er ein Reisestipendium und zog auf Van Goghs Spuren durch Europa, von den Niederlanden aus über Belgien bis nach Südfrankreich. Selbst umschreibt er seine Beziehung zu Van Gogh so.
Er hat mehr als Liebe, ne? Das ist Verehrung oder Hommage oder was auch immer. Da war ich 14, 15 oder so, habe ich das schon kopiert. So.
Im Stedelijk ist neben neuen Installationen, Gemälden und Filmen auch erstmals wieder die komplette Kiefer-Kollektion aus 7 Frühwerken zu sehen. Darunter der Innenraum von 1981. Das Bild zeigt den Mosaiksaal der Reichskanzlei in Berlin, die von Hitlers Architekt Albert Speer entworfen und 1945 zerstört wurde. Kiefer stellt den einst so pompösen Saal als verfallene, trostlose, unheimliche Ruine dar. Seine Auseinandersetzung mit der deutschen Kriegsvergangenheit. Diese Auseinandersetzung sei für die Niederländer im Gegensatz zu den Deutschen nie ein Tabu gewesen, sagt Stedelijk-Direktor Rein Wolfs.
Hat Deutschland Kiefer noch nicht so umarmt?
Wir haben Kiefer viel schneller umarmt als ihr Deutschen. Bei uns gab es keine Berührungsängste. Sammler und Museen haben seine Werke relativ früh angekauft. Es gab auch früh wichtige Ausstellungen. Es war auch ein Niederländer, der dafür sorgte, dass Kiefer auf der Documenta einen prominenten Platz bekam. Rudi Fuchs, 1982. Für Kiefers Entwicklung und seine Rezeption war das alles sehr wichtig.
Von Aufhören will Kiefer nichts wissen, trotz seiner 80 Jahre. Die sieht man ihm nicht an. Wie das komme?
Ja, weil ich arbeite. Ich tanze vor meinen Bildern, mit meinen Bildern, in meinen Bildern.
Ein hörbar gut gelaunter Anselm Kiefer. Seine Werke sind jetzt in gleich 2 großen Museen in Amsterdam zu sehen. Kerstin Schweighöfer war für uns da. Ist US-Präsident Donald Trump ein Faschist? In Deutschland steht hinter diesem Satz bis heute meistens ein Fragezeichen. Historiker erkennen zwar durchaus Parallelen zwischen Trump und dem historischen Faschismus unter Hitler oder Mussolini. Sie verweisen aber auch auf die Unterschiede und warnen davor, den Begriff Faschismus inflationär zu verwenden und damit zu verwässern. In Frankreich ist das spätestens seit Beginn der 2. Amtszeit von Donald Trump etwas anders. Dort sprechen Beobachter durchaus von einem amerikanischen Faschismus. Darunter auch Menschen aus der Kulturwelt, wie zum Beispiel der Übersetzer Olivier Manoni, der Hitlers Mein Kampf ins Französische übersetzt hat. Ich habe den in Paris lebenden Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte vorhin gefragt, wie erleben Sie die aktuelle Debatte über Donald Trump? Hat man sich in Frankreich jetzt darauf geeinigt, dass er ein Faschist ist?
Nein, darauf hat man sich noch nicht geeinigt, trotz aller guten Argumente, die Olivier Manoni vorbringt, der sich sehr gut auskennt in der Sprache des Nazismus, des Faschismus. Aber das Problem ist natürlich, dass Faschismus oder Nazismus noch viel mehr vorbelastete Begriffe sind und eigentlich historische Begriffe geworden sind, sodass man in Frankreich doch eher von einem Trumpismus redet und heute noch in Le Point beispielsweise darüber nachdenkt, ist er nun eher ein Tyrann oder ist er ein Diktator? Das, was er Zelensky vorgeworfen hat. Also das sind Fragen und Debatten, die einem ein bisschen akademisch vorkommen, angesichts dessen, was dort aus Amerika droht und angesichts dessen, was Trump so treibt und wie er spricht. Und da sind in der Tat Parallelen gar nicht von der Hand zu weisen, wie man noch nie sie aufgewiesen hat. Aber wie gesagt, nicht alle reden jetzt von einem amerikanischen Faschismus. Alle sind noch etwas in der Schockstarre und haben sich eigentlich auch einen festen Begriff noch nicht festgelegt. Trumpismus ist vielleicht im Moment das Treffendste.
Sie haben jetzt von Olivier Manoni gesprochen, der unter anderem Hitlers Mein Kampf ins Französische übersetzt hat, auch noch andere Texte, unter anderem von Goebbels, und der vor ein paar Monaten auch einen Essay veröffentlicht hat, in dem er diesen Vergleich der Sprache von Donald Trump mit der von Adolf Hitler macht. Wie genau begründet er diesen Vergleich?
Die gleiche Unbekümmertheit um die Wahrheit, das heißt Lügen in die Welt zu setzen und diese als Fakten darzustellen, die berühmten alternativen Fakten, das hat Hitler auch schon getan, unbekümmert um Gegenmeinungen, einfache Schwarz-Weiß-Schablonierungen, alles das, was die Lektüre von Mein Kampf oder den Text von Mein Kampf auszeichnet, alles das, was einen faschistischen Dialog auszeichnet, der ganz klar Gegner benennen kann und ganz klar weiß, wer mit einem ist. Das sind allerdings Merkmale, wie man sie eben auch in anderen totalitären politischen Systemen bei anderen totalitären politischen Führern findet. Aber der entscheidende, ich glaube, die entscheidende Parallele, und das ist das, worauf man noch nie abhebt. Die entscheidende Parallele besteht darin, dass Lügen an die Stelle von Wahrheit gesetzt werden und Wahrheit im Grunde genommen gar kein Problem ist für Trump. Wahrheit ist das, was er für eine solche hält.
Ist es denn womöglich trotzdem so, dass man in Frankreich mit diesem Begriff Faschismus etwas, ja, vielleicht kann man sagen, leichtfertiger umgeht oder ihn etwas schneller bemüht, einfach weil Frankreich natürlich nicht die gleiche Vergangenheit hat wie Deutschland. Oder wenn man jetzt das Ganze mit Blick auf die USA wendet, vielleicht auch, weil Frankreich ein sowieso schon eher distanziertes Verhältnis zu den USA hatte, auch schon vor Donald Trump.
Ja, man geht etwas leichter damit um. Es ist auch ein politischer Kampfbegriff, der aus den linken Bewegungen kommt, die in Frankreich ja anders als in Deutschland nach 68 nie so abgeflaut sind, denn wir haben ja immer noch eine radikale Linke, die sehr stark aktiv ist. Und es kommt natürlich auch, das sehen Sie richtig, von einem, ich will nicht sagen latenten französischen Anti-Amerikanismus, aber nennen wir es mindestens einmal Skepsis. In Frankreich hat man nicht vergessen, wie amerikanische Regierungen sich in Südamerika aufgeführt haben, wo Frankreich immer versucht hat, schon seit Präsident Mitterrands Zeiten einen Fuß in die Tür zu bekommen und sich als Freund der dortigen demokratischen Bewegungen darzustellen und immer wieder auf die in der Tat nicht zimperlichen Putschversuche von faschistischen, von chassistoiden Generälen wie beispielsweise Pinochet in Chile eingegangen ist, der ja eindeutig vom CIA unterstützt wurde von den Amerikanern.
Gibt es denn in Frankreich auch noch Stimmen, die Donald Trump öffentlich verteidigen, also ich meine jetzt in der Kulturwelt, oder tritt die Kulturszene, treten die Intellektuellen da schon sehr geschlossen gegen Trump auf, also so wie eben der Übersetzer Olivier Manoni?
Nein, seine eindeutige Festlegung gegen Trump, bis auf einige notorische Ausnahmen, muss man sagen, wie beispielsweise Michel Onfray, der auch in Deutschland eine gewisse Popularität genießt, ein Philosoph, den man an allen unvermuteten Ecken immer wieder auftauchen sieht und der jetzt eindeutig ins Horn von Trump und Putin stößt und sozusagen die Europäer zu den wirklichen Aggressoren macht. Und das tun auch, anders als in deutschen Medien heute zum Teil berichtet, das tut auch immer noch die extreme Rechte, auch wenn sie sich um Salonfähigkeit bemüht, aber in den Medien, die von der extremen Rechten kontrolliert werden, und das sind nicht wenige, das sind die Medien, die in den Händen des Unternehmers Vincent Bolloré sind, wie das Journal du Dimanche, die eine von den beiden französischen Sonntagszeitungen, Canal Plus oder der Radiosender Europe 1. Dort wird eindeutig von den Intellektuellen, wenn man sie mal so nennen darf, in Anführungsstrichen der extremen Rechten, die Politik von Trump und Putin befürwortet und begrüßt.
Das sagt der Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte, der seit vielen Jahren in Paris lebt und lehrt, über den französischen Blick auf US-Präsident Donald Trump. Aus der Slowakei ist ein großer kunsthistorischer Fund gemeldet worden. Eine Büste, die so gut wie sicher vom italienischen Renaissance-Bildhauer Donatello stammen soll. Jahrelang befand sich das Kunstwerk in einem Kinderheim. Dann verschwand es im Depot eines Museums in der slowakischen Provinz. Jetzt aber soll die Büste bald der Öffentlichkeit präsentiert werden. Regierungskritiker fürchten allerdings, dass das wertvolle Kunstwerk nicht in guten Händen ist. Denn die rechte slowakische Regierung hat im Kulturbereich massiv gekürzt und erfahrenes Personal entlassen. Außerdem fürchten Kritiker, dass die Regierung Kunstwerke an Privatleute verkaufen könnte. Marianne Allweis berichtet.
Der Fund aus der Renaissancezeit ist ungewöhnlich, in vielerlei Hinsicht. Eine lebensgroße Büste aus Carrara-Marmor. Sie zeigt eine junge Frau mit fein gewelltem Haar, das seitlich kunstvoll geflochten herabfällt. Sie trägt wahrscheinlich ein gemustertes Brokatkleid mit größeren und kleineren Blumen. Die Blütenblätter und die Blätter sind glatt, während der Untergrund eher rau ist. Aber das Relief ist sehr flach. Das ist es, was Donatello berühmt gemacht hat. Dieses feine, flache Relief. Erklärt Marta Heruzova, Kunsthistorikerin von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Die Büste sah sie zum ersten Mal vor 5 Jahren im Depot des Zipser Museums in Levoča in der Ostslowakei. Die Museumsleiterin hatte sie bei einer Sichtung des Fundus zu Rat gezogen. Beide Expertinnen gingen natürlich von einer Kopie eines unbekannten Künstlers aus, keinesfalls von einem Werk des berühmten berühmten italienischen Bildhauers Donatello. Bei meinen Nachforschungen habe ich viel Mühe darin investiert, eine Kopie oder eine Fälschung eines Renaissance-Werkes zu finden, die auch gefälscht signiert ist. Aber so etwas habe ich bisher nicht entdeckt. Das war der Game Changer. Die Marmorbüste in der slowakischen Provinz trägt nämlich die Inschrift Cecilia Gonzaga Opus Donatelli. Sie wäre lediglich das achte Werk des Künstlers mit Signatur. Außerdem eine von wenigen, die historische Persönlichkeiten darstellen. Cecilia war damals sehr bekannt, weil sie sich dem Willen ihres Vaters widersetzt hatte. Ihre Verlobung, die zwei Fürstentümer verbunden hätte, wurde aufgelöst. Sie war also eine gebildete, emanzipierte Frau. Zu sozialistischen Zeiten stand Cecilia in einem slowakischen Heim für schwer erziehbare Mädchen, die sogenannte Besserungsanstalt im verstaatlichten Schloss der Adelsfamilie Csáky, gibt weitere Hinweise auf die Originalität des Werkes. Die Csákys waren mit den italienischen Gonzagas verwandt. Auch Beziehungen zwischen Cecilias Familie aus Mantua und Donatello sind belegt, lediglich ein schriftlicher Nachweis fehlt noch. Auch daher war die Slowakei bei einer ersten Vorstellung des Sensationsfundes 2020 für die Fachwelt zurückhaltend. Nun sind weder das Museum noch das Kulturministerium in die Offensive gegangen, sondern die Gegner der umstrittenen rechten Ministerin. Wir wollen die breite Öffentlichkeit von der Existenz dieses außergewöhnlichen Werkes informieren, um die Büste zu schützen. Darüber hinaus tausende weitere Objekte in den Sammlungen der Slowakei. Sagt Ivana Romanova von der Protestplattform Offene Kultur. Die fachgerechte Restaurierung und Präsentation der Büste sei nicht gewährleistet. Unter Kulturministerin Martina Šimkovičová erlebt die Slowakei eine politisch motivierte Kürzungs- und Entlassungswelle in allen Kultureinrichtungen des Landes. Meist übernehmen Vertraute der Ministerin ohne Ausbildung und Erfahrung. Nun auch im Zipser-Museum. Zurzeit wird die Donatello-Büste im Depot des Museums verwahrt. Noch ist sie sicher.
Marianne Allweis über eine wiedergefundene Donatello-Büste in der Slowakei. Und in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske geht's jetzt um die wichtigsten deutschen Fernsehpreise, die Grimme-Preise.
Auffällig war bei der Vergabe der Grimme-Preise diesmal, dass in der Kategorie Fiktion zum ersten Mal überhaupt kein Spielfilm gewonnen hat. Die Jury hat nämlich ausschließlich Serien ausgezeichnet. So gab es für die ARD-Produktion Die Zweiflers einen Grimme-Preis über eine jüdische Familie in Frankfurt und auch für Herrhausen, der Herr des Geldes, ein Politthriller um den ehemaligen Chef der Deutschen Bank Alfred Herrhausen, der von der RAF ermordet wurde. Außerdem hat die ARD-Serie Festmachen gewonnen über den Alltag der sogenannten Festmacher im Hafen von Bremen. Das ZDF erhält für Uncivilized einen Grimme-Preis. Episoden über den Einfluss von globalen Ereignissen auf den Alltag von Familien mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland. Und auch die RTL-Produktion Angemessen Angry wird mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. Eine Mystery-Serie über ein Zimmermädchen, das nach einer Vergewaltigung Superkräfte entwickelt und einen Rachefeldzug startet. In den USA ringt die Kulturszene gerade um ihren Umgang mit US-Präsident Trump. Jetzt haben die Verantwortlichen des preisgekrönten Musicals Hamilton geplante Auftritte in Washington abgesagt. Hintergrund ist, dass Trump die Kontrolle über das Kennedy Center übernommen hat, wo die Auftritte stattfinden sollen. Die Übernahme des Kennedy Centers ist Teil von Trumps Kampagne gegen Wokeness und hatte die Kulturszene schockiert. Das Musical erzählt von Alexander Hamilton, einer der Gründerväter Amerikas. Everybody Loves the Sunshine war wohl der berühmteste Song des Jazzmusikers Royal Ayres, der jetzt im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Er galt als Pionier des Jazzfunk. Sein Instrument war dabei das Vibraphon. als er gerade 5 Jahre alt war. Da schenkte ihm Jazzlegende Lionel Hampton bei einem Konzert seinen ersten Satz Schlägel. Zwar lernte er erst Klavier und sang im Kirchenchor, doch als Jugendlicher begann er dann Vibraphon zu spielen. 1963 erschien sein erstes Album, dem viele weitere folgen sollten.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Und das war Kultur heute hier im Deutschlandfunk. Übernehmen gleich nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Da geht es heute unter anderem um die Stellenstreichung bei der Deutschen Post. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Schönen Abend.